Free FM.
Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz. Alle vier Wochen gibt es die Sendung Eine Stunde mit und da haben wir immer einen Gast. Ihr wisst auch immer für euch, der Gastgeber der Sendung, Frank Rieddorf. Heute freue ich mich, dass ich erstmals einen Gast der Hochschule Ulm habe und ich begrüße sehr herzlich die Frau Professor Dr. Ursula Klaschka von der Fakultät für Mathematik, Natur- und Wirtschaftswissenschaften von der Hochschule Ulm. Herzlich willkommen, Frau Klaschka.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Rieddorf. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
Wir haben ja nicht das Thema Mathematik und Naturwissenschaften. Da können Sie uns gleich mal erklären, wieso Sie an dieser Fakultät sind. Aber vielleicht, wenn Sie sich erst mal mit Ihrem Werdegang vorstellen können, was Sie alles gemacht haben, bevor Sie dann den Ruf bekommen haben an die Hochschule.
Also ich habe in Freiburg und Genf Biologie und Chemie studiert, war dann in England und Freiburg für die Promotion, war 2 Jahre in den USA als Postdoc und bin dann nach München für 1 Jahr an die Uni und dann 5 Jahre nach Berlin ins Umweltbundesamt. Und seit 22 Jahren bin ich schon an unserer Hochschule, die früher Fachhochschule hieß und heute heißt sie Technische Hochschule. Also wir haben vor einigen Jahren diese eigentlich noch bessere und hochwertige Bezeichnung auch bekommen an unserer Hochschule.
Und Sie sitzen an der Fakultät Mathematik, weil es quasi Mathematik und Naturwissenschaften unter einer Fakultät zusammengesetzt ist. Das mit Mathematik selber haben Sie ja nichts zu tun, ne?
Also wir haben viele technische Studiengänge zu Medien und Informatik. Und unsere Fakultät beliefert praktisch alle Studiengänge mit den Grundlagenfächern wie Mathematik, BWL, auch Physik. Und ich mache Wahlfächer in den Umweltbereichen. Und dieses steht offen für alle Studiengänge und deswegen bin ich in dieser Fakultät angesiedelt. Also deswegen habe ich jetzt nicht nur Fahrzeugtechnik-Studierende bei mir oder Medizintechnik, sondern die ganze Breite. Und das macht natürlich sehr viel Spaß, weil die Studierenden dann fakultätsübergreifend auch in meinen Fächern sind.
Das bedeutet, alle Studierenden müssen mal bei Ihnen Seminare besucht haben.
Sie dürfen bei mir. Ja, Entschuldigung. Das sind alles Wahlfächer und es kommt ein breites Spektrum und wir haben viele Wahlfächer im Angebot. Das finde ich auch sehr gut an unserer Hochschule. Auch Sprachen, auch in den technischen Studiengängen haben die Studierenden nicht nur alles vorgeschrieben wie in der Schule, sondern können sich dann Schwerpunkte bilden, Zusatzqualifikationen wählen und sich dann noch konkret für ihr weiteres beruflichen Werdegang spezialisieren.
Sie machen aber ähnlich wie die Kollegen der Uni sowohl Forschung als auch Lehre, beides. Ja? Erklären Sie mal, also Ihr großes Thema ist ja unter dem Titel Fairtrade und Gefahrstoffe, das ist so Ihr Hauptthema. Erzählen Sie doch mal was über die Fairtrade University. Ist Ihre Uni mit dem Wechsel des Namens auch gleich eine Fairtrade-Uni geworden?
Nee, das sind 2 Paar Stiefel. Also wir sind immer noch Fachhochschule. Die Universitäten legen auch Wert, dass diese Trennung noch besteht. Wir sind technische Hochschule, aber weiterhin Fachhochschule und sind vor 2 Jahren eingestiegen in den Prozess, dass wir uns auszeichnen lassen wollten als Fairtrade University und sind damit in Baden-Württemberg erst die 4. mit dieser Auszeichnung und bundesweit waren wir die 29. Also es sind schon immer noch wenige, die diese Qualifikation haben. Und das heißt, wir haben einen Hochschulbeschluss, das Studierendenwerk macht mit. Auf allen Sitzungen gibt es Fairtrade-Produkte wie Kaffee und Kekse und Tee aus fairem Handel. Und am allerwichtigsten sind die Aktionen, die wir machen. Jedes Semester mindestens 2. Und da wir eine technische Hochschule sind, machen wir auch viel in dem Bereich Technik. Zum Beispiel haben wir faire Computermäuse, die fairsten auf der Welt mit unserem Logo drauf. Wir haben auch eine sehr umfangreiche Informationsveranstaltung zu fairen IT-Geräten letztes Jahr organisiert. Und dann machen wir so intern auch viel. Es gibt Baby-Willkommensgeschenke für alle jungen Eltern mit fairen Produkten. Und wir haben Filme und Vorträge, jetzt Vorgestern hat die Vertreterin der Ingenieure ohne Grenzen von der Regionalgruppe Ulm ihre Arbeit präsentiert. Und ich finde, das gehört genauso zu Fairtrade University, dass man auch da den Bezug zu anderen NGOs herstellt, die auf der, ja, im globalen Süden vor allem aktiv sind, um die Situation da ein klein bisschen zu verbessern.
Also Sie machen das nicht nur, Sie leben das nicht nur vor in dem Einsatz von den Produkten, die Sie selber an der Uni konsumieren, sondern ein wichtiger Schwerpunkt ist auch, dass Sie diese Zusammenarbeit haben und dass Sie damit auch raus an die Öffentlichkeit gehen und das ganz klar bewerben. Ist also auch quasi auch einer Ihrer Aufträge, wenn Sie sich Fairtrade Universität nennen dürfen.
Genau, der Multiplikatoreffekt ist fast noch wichtiger als das Materielle, was wir an der Hochschule machen können, weil wir so viele Studierende und Kollegen haben, die dann diese Idee weitertragen und auch in viele Anwendungsbereiche in ihrem persönlichen Leben einbringen können. Also nur Fairtrade-Produkte ist super, ist ganz toll, dass es das gibt, aber das nutzt nur einen relativ kleinen Anteil der Leute. Also 1,6 Millionen Bauern weltweit profitieren davon. Das ist nicht sehr viel im Vergleich zu den Leuten, die sklavenartig arbeiten und ausgebeutet werden. Aber man kann dieses Thema zur Sprache bringen und weiterbringen. Und zum Beispiel jetzt aktuell ist das Lieferkettengesetz in Arbeit in der Bundesregierung. Und das wäre zum Beispiel ein ganz konkreter Fortschritt, der noch weiter ging, als jetzt nur, dass einzelne Hochschulen Fairtrade Universities werden.
Das bedeutet, wir werden nach und nach sozusagen gezwungen, durch den nationalen Aktionsplan, durch das Lieferkettengesetz, wird diese Thematik des Fairtrades immer weiter voranschreiten, ob man jetzt selber möchte oder nicht, ne?
Ja, ich würde es nicht gezwungen nennen, sondern das ist ja eher auch eine Chance für die globalen Netze, die wir haben, weil meine Arbeit als Leiterin der Steuerungsgruppe Fairtrade University besteht auch darin, dass ich versuche, die Gründe für die Migration weltweit zu thematisieren und zu reduzieren, dass Leute vor Ort eine Perspektive haben für ihre Familie, für ihre Kinder. Und deswegen fände ich es gut, wenn mehr Leute vielleicht indirekt auch nicht dazu beitragen, dass die Gründe für die Migration immer noch größer werden und Europa sich dann abschotten muss und will. Das ist die falsche Entwicklung. Also ich sehe eher meine Aufgabe darin, die großen Unterschiede und die Ausbeutung von Mensch und Umwelt wenigstens zu reduzieren in einem kleinen Teil, der in meiner Macht steht, und darauf hinzuweisen, dass das die Gründe sind für Migration. Natürlich zusätzlich Kriege, Waffenexport, kommen noch andere Dinge dazu, aber ganz wesentlich auch diese Ungerechtigkeiten bei der Produktion von Produkten, bei der Rohstoffgewinnung, bei der Fabrikation. Also da sind wir reichen Länder ganz massiv mit beteiligt an dieser Ausbeutung.
Weil wir natürlich auch maximal davon profitiert haben, aber auch aktuell immer noch profitieren. Aber der Trend geht es eben dazu, dass man weniger profitiert, und zwar nicht nur aus Gutmenschentum den armen Leuten da unten gegenüber, sondern auch, kann man ja sagen, einfach aus eigener Berechnung, wenn man in der globalen Welt existieren will, wird es auf Dauer nicht anders funktionieren. Deshalb gibt es ja auch von der Regierung vorgeschrieben, das Lieferkettengesetz und den nationalen Aktionsplan.
Ja, genau. Ja. Ist gut, dass das in einem größeren Rahmen auch anerkannt ist, dass da mehr passieren muss als in der Vergangenheit. Und Fairtrade kann das nicht ausgleichen, gell? Die Zahlen sprechen ja schon dafür, sondern das nur diese Ideen anstoßen und weiter erreichen.
Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass Fairtrade immer noch so ein bisschen stiefmütterchenlich in der Gesellschaft angekommen ist und so ein bisschen dieses Klischee des Gutmenschenhaften, ja, das sind dann die älteren Damen in dem Shop, die sich darum kümmern, aber so richtig in der Breite angekommen ist es ja nicht, oder täusche ich mich da?
Ich glaube, das Thema ist gar nicht so banal, wie es auf den ersten Blick aussieht. Und immer bei komplexen Themen ist in der Öffentlichkeit relativ wenig bekannt, habe ich den Eindruck. Also wir werden im Dezember einen Vortrag von einem Studierenden, Herrn Hangmüller kann ich gleich sagen, Herr Roggenbuck, sagen, zu Darjeeling-Tee aus fairem Handel. Und das ist deswegen so schwierig, weil da die ganze Kolonialgeschichte in Indien eine Rolle spielt, dass die relativ auf den ersten Blick einfachen Kriterien von Fair Trade gar nicht umgesetzt werden können, weil die Hierarchie der Plantagenbesitzer so massiv noch aus dieser Kolonialzeit, als die Briten in der Region Darjeeling waren, verankert sind und die Mitarbeiterinnen auf den Teeplantagen ihre Rechte nicht kennen. Und das fand ich unglaublich spannend zu sehen, dass man nicht einfach nur im Weltladen was einkaufen kann, dann ist alles gut, sondern die Arbeit vor Ort ist extrem schwierig, das auch langfristig in diesen Kooperationsverträgen zu verankern, dass es wirklich bei den Arbeiterinnen und Arbeitern ankommt, dass es denen ein kleines Stück weit besser geht. Das könnte durchaus sein, dass das einen Grund ausmacht.
Es sind natürlich auch Strukturen, die sich über viele hunderte von Jahren etabliert haben. Das ist natürlich dann schwierig, die, egal auf welcher Seite man ansetzt, die dann so über einen Haufen zu werfen, weil sich das ja alles etabliert. Und überall gibt es ja auch Profiteure von der ganzen Situation. Kommen wir noch mal kurz zu Ihrer Lehre an der Hochschule. Bevor wir dann auf Ihre Forschungsgebiete, die Gefahrstoffe, gehen wir dann im zweiten Teil auch ein bisschen genauer ein. Wo liegt denn da so bei Ihnen, Frau Klaschka, der Schwerpunkt bei Ihnen an der Hochschule, bei der Lehre?
Also an der ganzen Hochschule ist die Technik der Schwerpunkt. Die meisten Kollegen sind Ingenieure oder Informatiker. Wir haben auch einige Frauen, aber die meisten sind Kollegen. Und wir haben Fahrzeugtechnik, Maschinenbau, Produktionstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, ganz neu auch Umwelttechnik und dann Medizintechnik, digitale Medien, dann ich glaube, das sind so die wesentlichen Themen. Und in meine Bereiche sind eigentlich etwas exotisch. Also wir haben in vielen Studiengängen auch einen Schwerpunkt Energietechnik, internationale Energiewirtschaft haben wir zum Beispiel auch als Studiengang, haben auch einige Masterstudiengänge. Aber meine Fächer sind deswegen exotisch, weil ich die einzige Biologin und Chemikerin bin und alle Umweltthemen außer Energietechnik bearbeite. Also zum Beispiel Treibhauseffekt und Technologiefolgenabschätzung und Recycling, Elektronikschrott, Gewinnung von Rohstoffen, Erdöl, Reichweite von Rohstoffen und Ökobilanzierungen. Und bei der Globalisierung und Nachhaltigkeit gehe ich dann auch in einigen Themen konkreter auf Migration, auf Menschwerdung, auf die Persönlichkeitsstruktur, die wichtig ist für den Umgang in der Gesellschaft. Also die Themengebiete sind unglaublich breit. Ich mache auch Umweltzeichen für Produkte, also Blauen Engel zum Beispiel, Textilien, Bionik, Nanotechnologie. Also ich könnte noch ganz viele Themen aufzählen. Auch tropischer Regenwald ist eines der Kapitel, Ökologie. Und wähle da jeweils Themenbereiche aus. Dadurch, dass ich schon 22 Jahre hier bin, habe ich es, glaube ich, ganz gut hingekriegt, so eine Schnittmenge zu finden, die ich unglaublich wichtig und spannend finde und die Studierenden interessiert. Und ich bin immer wieder begeistert, muss ich wirklich sagen, auch jetzt in den Online-Vorlesungen, wie toll die Studierenden mitmachen, wie gut die nachfragen, wie viel sie verstehen. Und ich glaube, sie merken auch, dass die Studierenden mir wichtig sind und dass ich sie ernst nehme und ihnen auch zutraue, dass sie die Probleme, die anstehen, auch in ihren Berufen dann und ihrem Privatleben später meistern können. Und das macht mich total glücklich zu sehen, wie gut die Studierenden mitgehen.
Sie haben also da wie jeder Professor freie Hand und Sie, wie Sie es jetzt gerade gesagt haben, es ist ja sehr, sehr breit aufgestellt. Das heißt, Sie können sich nach Gusto Schwerpunkte setzen, Schwerpunkte legen und sagen, in dem Semester mache ich das so, in jedem Semester mache ich den Schwerpunkt hier aus politischen aktuellen Gründen oder aus irgendwelchen anderen. Sie haben es ja aufgezählt, es ist ja eine unfassbare Bandbreite. Haben Sie dann überhaupt noch die Übersicht?
Ja. Also es ist ziemlich anspruchsvoll, auch aktuell zu bleiben. Ich mache immer so eine Mischung aus Grundlagen und Aktuellem, dass die Studierenden auch in 10 Jahren hoffentlich noch von dem profitieren, was sie bei mir gelernt haben. Und ich kann nicht nach Gusto einfach aus, oder ich am ehesten noch, aber viele Kollegen sind auch gebunden, weil bestimmte Vorlesungen aufeinander aufbauen. Also das ist an der Fachhochschule auch ein bisschen anders als an der Uni. Und ich habe auch noch ein anderer, oder wir haben auch noch einen anderen großen Unterschied zur Uni. Wir haben viel, viel mehr Lehre. Wir haben 18 Semesterwochenstunden Pflichtvorlesung. Und ich habe jetzt zum Beispiel dieses Semester 20 Semesterwochenstunden Pflichtvorlesung. Und das ist schon eine ziemlich große Last, sodass einem für Fairtrade University und Forschung ja weniger Zeit bleibt als für Kollegen an der Uni, die wesentlich weniger Lehre haben. Oder mein Bruder ist zum Beispiel auch an der Uni in Berlin und der hat halt seine Mitarbeiter manchmal, die seine Lehre übernehmen. Das ist bei uns überhaupt nicht möglich. Wir sind wirklich vor Ort präsent für die Studierenden da und das ist schon sehr gut bei uns, die persönliche Betreuung.
Sind Sie dann noch näher an dem Modell der Schule dran, wo Sie den Bezug zu den Leuten haben, wo aber dann zwangsweise auch die Zeit nicht so da ist für die Forschung? Die machen Sie natürlich auch, da kommen wir jetzt gleich dazu, aber die können Sie nicht in dem Umfang machen, weil Sie einfach selber mit der Lehre, das heißt, Sie haben an Ihrem Institut gar nicht so viele Leute, die Sie jetzt dann unterstützen.
Nee. Also ich bin sehr dankbar, ich habe eine Hiwi in jedem Semester mit paar Wochenstunden oder paar Monatsstunden, muss ich schon sagen, die ich zum Glück finanziert bekomme für Literaturrecherche und alles andere mache ich am Schreibtisch in der vorlesungsfreien Zeit. Und wir dürfen Forschungssemester nehmen, also dieses Sabbatical, was vielleicht viele kennen, heißt bei uns Forschungs- oder Fortbildungssemester und alle 4,5 Jahre kann man das nehmen und dann kommt wirklich auch was, geht was weiter in meinen Forschungen. Da sitze ich dann wirklich intensiv am Schreibtisch und kooperiere auch mit Kollegen. Vor kurzem habe ich mit einer Kollegin aus Kapstadt zusammengearbeitet und aktuell mit einer aus Australien. Und das ist natürlich dann super toll, wenn man da so international vernetzt ist. Ich gehe auch auf internationale Tagungen und stelle da meine Projekte vor. Aber ich mache das wirklich im Kopf und meine Haupttätigkeit besteht darin, die Regelungen, die es gibt zu Gefahrstoffen, auszuwerten, ob die wirklich zielführend sind für Umwelt- und Gesundheitsschutz. Also das kann man eigentlich nur am Schreibtisch machen. Das ist keine Tätigkeit fürs Labor. Ich mache Umfragen und dann Literaturrecherche und dann die Auswertung der Dokumente. Also es ist so Metastudien, ist total spannend, was da alles rauskam.
Obwohl Sie ja eigentlich Biologin und Chemikerin sind, könnten Sie ja das auch konkret mit den Stoffen machen. Die Fairtrade University. Wir hatten über die Fairtrade University und über Ihre Lehre gesprochen und jetzt kommen wir zu Ihrem Forschungsgebiet. Ein bisschen was haben Sie ja schon angedeutet vor der musikalischen Unterbrechung. Ihr Schwerpunkt liegt bei der Erkennung der Gefahrstoffe und es geht vor allem um die Einstufung und Kennzeichnung der solchen, wo Sie gerade gesagt haben, das machen Sie sozusagen als Metastudie. Was gibt es denn überhaupt für Einstufungen? Man hat ja als Verbraucher so so ein bisschen den Eindruck, das ist gar nicht so nachvollziehbar und ein bisschen unübersichtlich oder täuscht mich das nur?
Das ist sehr verbrauchernah. Also jeder kennt Einstufung und Kennzeichnung, vielleicht nicht von den Begriffen her, aber sie kennen alle die Gefahrensymbole auf den Wasch- und Reinigungsmittel. Diese auf der Spitze stehende Quadrate mit rotem Rand und in der Mitte ist ein Ausführungszeichen oder ein Totenkopf oder so eine Person, die schwarz abgebildet ist mit einem Stern im Brustkorb oder einen toten Fisch mit Baum. Das ist die Kennzeichnung und auf einem Produkt kommt dann die Kennzeichnung, wenn entsprechende Kriterien erfüllt sind und das ist die Einstufung. Also ob ein Stoff oder eine Mischung explosiv ist, das sind sehr relativ komplizierte Messungen mit ganz genau festgelegten Grenzwerten und das müssen die Hersteller jeweils durchführen. Und dann wird ein Stoff so und so eingestuft. Und das sind sogenannte Hazard Phrases, H-Sätze, Gefahrensätze, die stehen auch auf den Waschmittelverpackungen. Nehmen Sie das mal zu Hause in die Hand. Da ist auf einer Seite eine ganze Liste von darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Das sind die Sicherheitsvorschläge. Und dann kann die Augen reizen, kann die Haut reizen. Das sind die Gefahrensätze. Und die bedingen dann das Symbol, also das Piktogramm, diese Kennzeichnung, zum Beispiel die meisten Wasch- und Reinigungsmittel sind mit dem Ausrufezeichen gekennzeichnet.
Und was ist da jetzt Ihre Tätigkeit konkret?
Genau, also ich habe, als ich zur Hochschule kam, gedacht, ich suche mir jetzt mal ein Produktfeld, das ich an meiner früheren Tätigkeit im Umweltbundesamt, als ich Industriechemikalien bearbeitet habe, noch nicht genauer angeguckt habe. Und Arzneimittel waren zu damals sehr in Vogue, dass man da die Eigenschaften genauer anguckt. Und ich dachte, ich schaue mir jetzt einfach mal Körperpflegemittel an. Und ich wusste, die sind nie gekennzeichnet, aber als Chemikerin wusste ich von den Listen der Inhaltsstoffe auf jeder Verpackung, dass da auch Gefahrstoffe enthalten sind. Und dann dachte ich, jetzt schaue ich mal, wie sieht's denn aus mit der Menge der Gefahrstoffe in den Produkten, und habe dann recherchiert und herausgefunden, dass Körperpflegemittel nicht eingestuft und gekennzeichnet liegt nicht an der Menge an Gefahrstoffen drin, dass wenig drin ist, sondern es liegt daran, dass es eine gesetzliche Ausnahmeregelung gibt, dass die einfach nicht, grundsätzlich nicht eingestuft und gekennzeichnet werden müssen, egal wie viel Gefahrstoffe drin sind. Und dann habe ich in einem meiner Forschungssemester dann mal die Rezepturen, Best Case, analysiert und dann nachgeschaut, wie viel sind die einzelnen Stoffen eingestuft, und dann können sie ausrechnen, wie das Produkt dann im Endeffekt auf dem Regal im Supermarkt eingestuft werden müsste. Und da kam ganz überraschenderweise für mich raus, dass alle, die ich ausgerechnet haben, bis auf eine mit als Haut- und Augenreizend eingestuft werden müssten, und ganz viele auch noch als umweltgefährdend und auch noch mit längerfristigen Wirkungen für Organtoxizität. Also ich war ehrlich gesagt schockiert, zumal ich das ja als Best-Case-Analyse gemacht habe. Ich habe das publiziert, ich habe das vorgetragen, auch mal vor Industrievertreter, und die haben gesagt, ja, das wissen Sie, Sie sind ganz froh, dass das eine Ausnahmeregelung gibt.
Kommen wir mal ganz kurz, bevor wir da weitermachen, weil es natürlich sehr spannend ist, zurück auf das Wie. Das heißt, Sie haben sich nicht auf die Packungsbeilage verlassen, was drinsteht, sondern Sie haben wirklich chemisch diese Stoffe analysiert im Labor und zerlegt in ihre Bestandteile.
Nee, ich habe ja kein Labor. Also ich habe keine Mittel, kein Labor, keine Mitarbeiter. Aber Sie können auf dieser Inhaltsstoffliste nachgucken, was das genau für ein Stoff ist. Und dann kann man in einem EU, in einer Datenbank nachschauen, wie dieser Stoff eingestuft und gekennzeichnet ist. Und dann kann man nachrecherchieren und das errechnen. Also da braucht man schon ein bisschen Sachverstand und ein bisschen Zeit. Das macht man nicht so nebenher. Und ein Problem ist, das kann auch nicht jeder Konsument aufgrund der Inhaltsstoffliste auf der Packung. Die ist einfach der Reihenfolge der Menge im Produkt aufgelistet. Aber da steht nicht drin, ob jetzt 10% drin ist oder nur 1. Und deswegen bin ich in Lehrbücher gegangen für Kosmetikhersteller, wo Rezepturen, so Grundrezepturen drinstehen, und habe die verwendet. Und da ist es dann auch absolut sicher und wirklich Best Case. Ich habe keine Konservierungsstoffe, die fast immer Gefahrstoffe, die eigentlich immer Gefahrstoffe sind. Keine Duftstoffe, die auch immer Gefahrstoffe sind drin. Also ich habe das erstaunlich positiv bewertet, und deswegen war ich umso überraschter über das Ergebnis.
Also Sie sind dann diejenige, eine der wenigen Menschen, die hinten drauf, das kennen wir ja alle, da stehen dann immer sehr viele lateinische Bezeichnungen. Bei jedem Produkt ist es ja, erschlägt einen schon fast, ganz, ganz klein. Kein Mensch kann damit was anfangen, weil es niemand versteht. Sie verstehen es, und Sie haben sich mal die Mühe gemacht anzuschauen. Ist es dann nicht eigentlich Verbrauchertäuschung, wenn bewusst ist, dass das wirklich reizende oder giftige Stoffe sind, die auch hinten drauf stehen, aber die kein Mensch, man kann ja nicht jetzt von jedem Konsumenten erwarten, dass er Chemie und Biologie studiert, ja, und sich mit Handbüchern da hinsetzt, ist es da nicht eine Verbrauchertäuschung, wo man sagen muss, der hätte der Gesetzgeber schon längst handeln müssen?
Also ich sehe es auch so, dass schon längst diese Ausnahmeregel gekippt werden hätte sollen, so wie bei Wasch- und Reinigungsmitteln, da hat es ja auch diese Zeichen drauf. Und bei Körperpflegemitteln ist nur diese Inhaltsstoffliste für Leute, die ganz konkret gegen einen Stoff allergisch sind und das wissen, wichtig, dass die dann danach suchen und dann diese Produkte meiden. Aber für den Normalkonsumenten, wenn ich das in meinen Vorlesungen vortrage, dann sagen immer die Studierenden, ja, sie vertrauen darauf, dass die Produkte sicher sind. Das sagt auch die Kosmetikindustrie, die Körperpflegemittelindustrie, alle Produkte sind sicher, aber es hängt natürlich immer von der Menge, die man verwendet, ab. Und ganz viele Personen haben Probleme und weichen dann einfach auf andere Produkte aus, ohne das irgendjemandem weiter zu sagen. Und da finde ich die Verantwortung der Hersteller eigentlich schon sehr wichtig, dass man möglichst Produkte herstellt, die weniger Gefahrstoffe herstellen. Ich fände es gut, wenn da eine Initiative besteht. Es gibt auch Kennzeichen für Konsumenten. Also zum Beispiel gibt es einen deutschen Allergie- und Asthmaverband, der Patienten, die Hautprobleme haben, die Asthmaprobleme haben, informiert und unterstützt. Und die haben ein grünes Zeichen DAAB auf Produkte gesetzt, die ohne Duftstoffe sind und die Patienten mit Gesundheitsproblemen besser vertragen. Da sind auch keinerlei Naturkosmetika dabei, also nur so am Rande, weil immer Leute denken, die sind harmloser. Kann ich ja vielleicht nachher noch was dazu
sagen. Mal ganz kurz, woher kommt es eigentlich, dass diese Ausnahmeregelung, das macht ja eigentlicherweise gar keinen Sinn, weil gerade bei den Pflegeprodukten, die ja direkt am Körper dran sind, würde ich mir das ja als Verbraucher wünschen. Woher kommt diese, ist es die große Lobby der Industrie oder wo kommt diese Ausnahmeregelung her?
Ja, das kann ich natürlich nicht nachweisen, wie stark die Lobby da mitgearbeitet hat, aber ein chemischer Grund besteht sicher darin, dass man früher so Seifen und Shampoos einfach gekocht hat. Also man nimmt dann bestimmte Öle und Salze und mischt die und verästert was. Und dann ist es eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Inhaltsstoffen, die schwer chemisch zu charakterisieren sind. Das ist ähnlich wie beim Kochen. Ne? Da können Sie auch ganz schwer sagen, welche Stoffe sind jetzt genau beim Anbraten einer Aubergine entstanden, was hat sich da chemisch alles verändert, und das ist bei der früheren Zusammenstellung der Körperpflegemittel auch relevant gewesen, aber wenn man heute auf die Inhaltsstoffliste guckt, sind das ganz überwiegend auch Einzelstoffe, die verwendet werden, und da ist die Einstufung und Kennzeichnung relativ einfach.
Und warum macht es dann niemand? Weil es nicht gewünscht ist und weil es nicht profitabel ist?
Ja, die Konsumenten fragen es auch nicht nach. Also ich habe das ja jetzt schon vor über 10 Jahren publiziert und weiterverbreitet. Es ist da in diesem Punkt leider bisher wenig passiert. Alle staunen immer. Deswegen finde ich das schön, dass ich das hier jetzt auch noch mal mehr Leuten mitteilen kann. Ich glaube, viele weichen dann einfach aus. Also sie meinen, ich lese die Inhaltsstoffangaben. Das mache ich auch nicht. Ich habe halt einfach das Sortiment stark reduziert, fühle mich genauso wohl wie vorher oder vielleicht wohler. Und dann kommt man auch ganz gut über die Runden. Man kauft ja auch nicht immer wieder neue Produkte, sondern die, wo man die Inhaltsstoffe dann kennt und die vielleicht ausgezeichnet sind vom DAAB. Und damit bleibt man dann dabei.
Das heißt, könnte man sich an dem DAAB quasi wie eine Auszeichnung halten, dass da eine gewisse ein Ranking drin ist und eine gewisse Gütequalität drin ist? Das heißt, wenn die dieses Siegel haben, weiß ich, da sind keine Gefahren und Reizstoffe drin?
Gefahrstoffen können schon drin sein, aber wesentlich weniger. Die machen ganz ausführliche Tests mit Patienten und nur die Produkte, die da gut abschneiden, die kriegen dann auch das Label. Also man kann sich gut danach orientieren. Es gibt aber im Markt relativ wenige Produkte, die damit ausgezeichnet sind. Man muss schon suchen. Mehr Babyprodukte zum Beispiel sind das, mehr so ganz, ganz einfache. Aber ich finde es eine gute Sache, dass es überhaupt ein Label gibt, dem man vertrauen kann. Ich habe auch im Laufe meiner Zeit einen blauen Engel entwickelt für Shampoos und vergleichbare Produkte, also auch Duschgel, sind ganz ähnlich zusammengesetzt, habe das auch weitergeleitet, und in der EU gibt es tatsächlich die Euro-Margarita, die Euro-Blume für Shampoos und Duschgele und so weiter. Aber im deutschen Markt habe ich bisher noch kein Produkt damit ausgezeichnet gesehen. Also das ist EU-weit. Die Industrie verwendet es zum Teil schon in ihren Klos oder wo immer. Eine Studentin hat mir mal erzählt, sie verwenden das in ihrer Firma. Aber das ist eher noch weniger verbreitet als dieses DAAB-Logo.
Kommen wir noch mal ganz kurz, Sie als Chemikerin, Biologin zurück. Warum sind denn so viele Stoffe drin? Warum muss ich jetzt in einem Produkt, so ist ja Wahnsinn, wie viele Stoffe da drin sind, warum sind es so viele und warum muss ich überhaupt reizende Gefahrstoffe oder solche Stoffe damit reintun? Was ist da der chemische, biologische Grund?
Die Stoffe haben schon ganz unterschiedliche Funktionen. Die Hauptfunktion jetzt von einem Duschgel oder Shampoo ist natürlich die reinigende Wirkung, und Detergenzien sind oft auch Gefahrstoffe. Und man kann da natürlich mehr oder weniger gefährdende Stoffe einsetzen, aber die Funktion muss unbedingt erhalten bleiben, sonst brauche ich es ja überhaupt nicht einzusetzen. Und dann natürlich die Beduftung, dann muss auch eine stabile Emulsion vorhanden sein, also irgendwelche Emulgatoren brauchen sie, und sie brauchen vielleicht Stabilisatoren. Dann gibt's in vielen so schicken Shampoos auch noch einen blauen oder roten Farbton, also irgendwelche Stoffe, die für die Funktion gar nicht notwendig sind, aber der Käufer, die Käuferin findet es schick, wenn das hellblau gefärbt ist. Das wird da auch noch eingesetzt. Und dann noch irgendwelche Gelatbildner und sonstige Dinge. Also es gibt schon Gründe, warum man eine ganze Latte von Stoffe braucht, die sich auch gegenseitig nicht stören sollten. Gell? Also die Rezeptur zu machen, ist nicht nur mit einem Stoff möglich.
Also das heißt, es ist zwingend notwendig, wenn es funktional bleiben soll und eine gewisse, auch eine von der Haptik her den Verbraucher entgegenkommen sollte, dann braucht man es einfach. Was ist denn jetzt mit so ganz guten alten Hausmitteln, wie man nimmt Gall oder sonstige Kernseife? Ja, ist die dann bedenkenlos?
Also die Menge macht es natürlich immer, aber ich habe jetzt Kernseife nicht eingestuft und gekennzeichnet, aber ich denke, die schneidet relativ gut ab. Sie ist natürlich vom pH-Wert, also sehr alkalisch, aber ich würde sie jetzt nicht jeden Tag für den ganzen Körper nehmen. Ich glaube, da tut man der Haut auch nichts, kein Gefallen.
Mhm. Haben dann die Leute früher, als es noch diese chemischen Zusammensätze nicht gab, nur noch in diesem Punkt, haben die da gesünder gelebt als wir heute, die uns 1000 Cremes, 1000 Zahncremes, es gibt ja wie viele Sachen alles, ist ja ein unüberschaubares Sortiment, ja, dass wir uns da draufhauen. Letztendlich schaden wir uns damit nur?
Bei der ganzen Kritik an Körperpflegemittel darf man nicht vergessen, dass das ein ganz großer Fortschritt an Hygiene gebracht hat. Also wenn man länger mal gezeltet hat, dann weiß man deutlich, wie dringend man mal wieder Seife und Shampoo braucht. Und deswegen darf man nicht vergessen, dass wenn man noch weiter zurückgeht oder arme Leute, die sich das nicht leisten können, die haben schon einen ganz großen Nachteil an Körperhygiene und auch Gesundheit, dass man auch die Haut gut waschen kann mit den richtigen Stoffen auch eincremen kann, je nachdem, was für Hauteigenschaften man hat. Aber Sie haben absolut recht, Herr Riedhoff, dass man die breite Palette und vielfältigen dekorativen Kosmetikprodukte oder bedufteten Produkte in dieser Menge überhaupt nicht braucht, sondern eher sogar den Leuten Schaden zuführt. Ich komme ja nachher vielleicht noch zu den Duftstoffen konkret, ja. Und zwar, wenn ich an die gesundheitlichen Wirkungen von Duftstoffen denke, kann ich gerade meine aktuelle Studie mit der australischen Kollegin Anne Steinemann von Melbourne und Townsville erzählen. Und zwar hat sie ganz toll repräsentative Umfragen gemacht in USA, in Australien, in Schweden und jetzt auch mit mir zusammen in Deutschland. Und da kam raus, dass 20% in Deutschland, also repräsentativ, gesundheitliche Probleme haben mit Duftstoffen. Nicht nur in Körperpflegemittel, sondern egal, Raumdüfte oder beduftete Textilien oder sonst irgendwas. Oder Kerzen, genau vor Weihnachten ist das ja ein ganz großes Thema. Und ich finde das unglaublich viel, wobei die Werte für Deutschland viel kleiner waren. In USA sind es 35% der durchschnittlichen Bevölkerung hat gesundheitliche Probleme mit Duftstoffen. Und ich habe früher bei Duftstoffen immer an Kontaktallergien gedacht, weil die 26 Kontaktallergene müssen auf Körperpflegemitteln in der EU namentlich aufgelistet werden. Und dann dachte ich immer, ja, das ist die hauptgesundheitliche Wirkung. Und Frau Steinemann hat jetzt genau nachgefragt, ja, welche Wirkungen haben die Leute? Und da kam raus vor allem respiratorische Probleme. Also, dass man Husten oder Schluckbeschwerden und solche Dinge hat. Die Hälfte der Leute haben diese Probleme. Und die Hautprobleme kommen dann aber deutlich später.
Wieso bekommen dann solche, es sind ja keine Medikamente, es sind ja Duftstoffe in Pflegemitteln, ist es halt drin, so Duftkerzen und solche Sachen, ja. Warum bekommen die dann überhaupt eine Zulassung, sage ich mal, eine Erlaubnis, wenn das doch nachweislich gesundheitsgefährdend ist?
Man kann nicht einfach sagen, dass alle Gefahrstoffe oder alle Stoffe, die gesundheitsgefährdend sind, verboten werden müssten. Das wäre, dann wird unsere gesamte Gesellschaft brach liegen, die ganze Wirtschaft. Wir könnten nicht mal mehr normal kochen und normal leben. Also wir haben Gefahrstoffe im Alltag in ganz, ganz vielen Bereichen, ganz normal. Aber Sie haben recht, also in solchen Bereichen, wo man weiß, es ist ein Luxusprodukt, ich brauche keine Duftkerzen. Also man sollte die eigentlich immer nur im Freien anzünden, damit man möglichst wenig Exposition hat. Ich brauche kein beduftetes Katzenstreu. Ich brauche keine Innenraumbeduftung im Auto. Das gibt's tatsächlich. Also das ist absolut Luxus. Und da sollte man abwägen, ist es der Nutzen größer oder der Schaden? Aber wir sind in einer freien Gesellschaft. Der Tabakkonsum ist auch erlaubt, gell? Und der schadet ja ganz, ganz offensichtlich. Das weiß jedes Kind. Und so ist es auch, der Alkoholkonsum ist auch erlaubt. Und so ist es auch erlaubt, dass man Duftstoffe verwendet. Der Unterschied ist nur, dass ganz viele Leute sich dessen nicht bewusst sind, dass Duftstoffe so viel vielfältige Schäden verursachen. Und in einem Vortrag, erinnere ich mich, habe ich es erzählt, und dann ist eine Frau aufgestanden am Ende und hat gesagt, sie ist so dankbar über das, was sie jetzt erfahren hat. Ihr ging es in der letzten Zeit so schlecht, und sie hat dann versucht, sich zu entspannen und so Duftkerzen aufzustellen und schöne Musik, dass es ihr gut ging. Ihr ging es immer schlechter, und jetzt hat sie eine Idee, woran das liegen könnte, weil das Schlechterwerden war praktisch parallel mit diesen Dufträucherstäbchen und was er alles gemacht hat. Und ich hoffe, dass viele Leute es hören und dann lieber Fenster aufmachen und Spaziergang machen. Und
also gut, dann muss man hier nochmal klar machen, es sind Gefahrstoffe, aber es sind jetzt keine Stoffe, die unmittelbar giftig sind oder so stark wirken, dass sie verboten werden müssen, weil Gefahrstoffe überall ja drin sind, in jedem Auto, also jedes Autoabgase, es sind ja überall Gefahrstoffe drin. Nur sollte man die minimieren, und bei Sachen, die man nicht dringend braucht oder wo man auch eine große Auswahl hat, sollte man genauer hinschauen. Da haben Sie jetzt, verzeihen Sie mir bitte, oder Ihre Kollegen noch nicht so gute Arbeit gemacht, weil ich glaube, das ist bei den meisten Leuten noch gar nicht so angekommen, oder? Weil das ist ja ein wahnsinniger Trend, es sieht bunt aus, es riecht gut, ja, hat ein tolles Design, ist was Neues, das funktioniert ja irgendwie, ne?
Ja, also ich bin so David gegen Goliath, so fühle ich mich manchmal. Und die Risikokommunikation ist ein ganz schwieriges Gebiet. Ich habe da jetzt auch in letzter Zeit mehr Forschungen dazu gemacht, und zwar ist das gerade bei Duftstoffen, ich habe da auch in dieser Umfrage zusammen mit Frau Steinemann noch Fragen gestellt, erstaunlich, dass Leute, die eindeutig gesundheitliche Schäden haben, trotzdem in gleicher Menge Duftstoffe verwenden. Da ist so eine Schere im Kopf, die den Leuten sagt, ja, wenn ich drauf verzichte, geht's mir besser. Nee, sie verwenden es trotzdem. Und ich habe mal recherchiert, welche vielen Gründe dazu beitragen. Kulturelle Gepflogenheiten, also dass viele Leute denken, sie riechen, wenn sie gut riechen, wenn sie Parfüm einsetzen, dann sehen sie hygienischer, fühlen sie sich hygienischer, fühlen sie sich attraktiver, statt dass sie dann merken, sie belasten ja die Umgebung, die Nachbarn genauso mit den Duftstoffen und leiden vielleicht selber sogar. Also es gibt so viele Aspekte, diese kognitive Dissonanz, gell, dass man was tut, wo man genau weiß, das schadet mir, das gilt bei den Duftstoffen offensichtlich ganz, ganz deutlich. Und dann gibt's bei den Duftstoffen, das kam bei meinen Recherchen auch ganz deutlich zutage, ist die Risikokommunikation deswegen auch so schwierig, weil die Leute das wissen wollen, was sie hören wollen. Das kennen wir alle von uns selber. Und bei sowas Emotionalem, gell, wie Riechen, da ist es ganz schwer, dagegen anzukämpfen.
Ja, das heißt also, viele Leute wissen das, können es aber noch nicht so ganz genau einschätzen und machen es dann trotzdem, weil es ist eine relativ schwierige Sache, da anzuknüpfen. Jetzt gibt's da eventuell irgendwelche Alternativen, wenn wir jetzt zum Beispiel daran denken, es gibt hundertprozentige ätherische Öle. Kann ich jetzt da sagen, okay, wenn ich mir so ein ätherisches Öl nehme, dann bin ich 100% auf der sicheren Seite und habe keine Schwierigkeiten und weiß, dass ich da was nehmen kann, was mir auf alle Fälle gut tut und was keine Gefahren hat. Wie sieht es mit den ätherischen Ölen aus?
Das ist gut, dass Sie das ansprechen, weil das von der Mehrheit der Menschen so gedacht wird. Also ich habe in einer Umfrage herausgefunden, dass 87% der Menschen in Deutschland davon ausgehen, dass Naturstoffe gesund sind. Die assoziieren das mit gesund. Und das ist völlig verkehrt, weil zum Teil sind diese Stoffe in den ätherischen Ölen identisch wie die Chemieindustrie herstellt. Die macht halt einfach, entweder sie isoliert es aus Naturstoffen, aus Orangenschalen oder sonst irgendwas, oder macht es sauber in einer chemischen Synthese. Und in den ätherischen Ölen haben sie dieselben Stoffe, dieselben Gefahrstoffe und zum Teil sogar auch noch eine Mischung, die Probleme erhöhen kann. Also mit ätherischen Ölen kann man ganz toll umgehen, aber aus therapeutischen Gründen. Also man sollte die einsetzen wie Arzneimittel, dann okay, aber nicht als generelle Alternative, die man bedenkenlos einsetzt. Und da gab es vor 10 Jahren noch ganz viele Todesfälle von Kindern auch in Deutschland, weil sie haben die bunten Farben angesprochen, weil diese Lampenöle, dann wurden Naturöle verwendet, in so hübschen Fläschchen waren und Kinder, das riecht gut, haben das getrunken und sind gestorben. Und da hat der Gesetzgeber gegengesteuert und die müssen jetzt wenigstens gekennzeichnet werden und die Anzahl der Todesfälle sind da zum Glück zurückgegangen. Und das ist so ein Irrglauben, dass die Natur alles Gesunde macht, was uns gut tut. Und ich als Biologin weiß, dass die größten Gifte macht die Natur. Also die gefährlichsten Pflanzen und Beeren und Pilze gibt's in der Natur. Also deswegen verstehe ich gar nicht, warum die Mehrheit immer denkt, Natur ist gut, Chemie, sagen die dann auch noch, die Chemie wäre böse, das ist völliger Unsinn.
Also wenn es um die Gefahrstoffe geht, kann ich mich nicht drauf verlassen, juhu, ich habe reines Orangen oder was für ein ätherisches Öl, da ist ja nur Gesundes drin. Wenn Sie da eine Liste machen würden, würden Sie genauso solche Gefahrenstoffe klassifizieren, die Inhaltsstoffe sind. Und die Chemie macht ja nichts anderes, als sich daran orientieren. Die tun es halt ein bisschen neu zusammensetzen halt dann. Ja? Also kriegt man, komme ich dann jetzt als Verbraucher, wie schaffe ich es dann jetzt, Thema Risikomanagement auf Nummer sicher zu gehen? Es gibt ja diese RAPEX, diese EU-Datenbank, kann ich die einfach anzapfen und sage, ich filter die raus, die gut sind und dann bin ich bedenkenlos in der richtigen Richtung unterwegs? Ist es so einfach?
Also RAPEX ist eine tolle Datenbank, die EU mit allen Mitgliedsländern eingerichtet hat für Konsumenten, die einen Verdacht haben, dass ein Produkt nicht Lebensmittel, die sind nicht dabei, aber alle Spielsachen, Fahrzeuge und Möbel und eben Körperpflegemittel gefährlich sind, dann kann man da nachgucken, ob das auch wirklich da verzeichnet ist. Es sind aber nicht alle. Ich habe mal RAPEX-Meldungen angeschaut über die letzten 10 Jahre von Körperpflegemitteln und da waren 700 Produkte aufgeführt von verschiedenen Mitgliedsländern und mal geschaut, was da denn für Stoffe gefunden wurde. Also es ist erstaunlich, was Hersteller rein mixen können. Also die Großen machen es natürlich sehr viel vorsichtiger und die sind seltener dabei. Aber es gibt ja auf den Märkten auch irgendwelche so handgemachten No-Name-Produkte aus irgendwelchen Regionen, aus China und irgendwelche sehr minderwertige Produkte. Und bei der Analyse von diesen 700 Produkten habe ich dann gesehen, dass zum Beispiel in so Kinderkosmetika, ganz billig aus China, der größte Anteil, 80% oder sowas, war Blei, reines Blei. Und wenn die Mädchen dann diese Stifte in den Mund nehmen oder in die Finger und wieder in den Mund kriegen, dann nehmen sie Blei auf. Blei ist extrem giftig. Da ist Arsen drin gewesen, da ist Antimon drin, da sind Methanol, also ganz große Konzentration an hochgiftigem Methanol. Also ich habe gesagt, ich sehe nicht recht, wie ich das gesehen habe. Und diese Produkte, die in der Rapex-Datenbank sind, das ist die Spitze des Eisbergs. Das sind wirklich die ganz extrem problematischen Produkte, die man zufällig bei so einer Testreihe von den Gewerbeaufsichtsämtern oder von denen, die halt sich mal wieder Körperpflegemittel vorgenommen haben, gefunden worden sind. Also mir zeigt diese Analyse nur, dass jeder Konsument, jede Konsumentin selber kritisch bleiben muss und nicht auf die hohe Qualität vertrauen darf, sondern wenn man einen Verdacht hat, sollte man lieber auf dieses Produkt verzichten und vor allem mit der Versorgung von Kindern auch ganz vorsichtig sein und nicht im Unverstand die mit Produkten, die gefährlich sein können, versorgen. Und die Rapex-Datenbank ist jetzt aber nicht sehr konsumentenfreundlich, würde ich sagen. Also ich glaube, die Ergebnisse deuten nur darauf hin, dass man grundsätzlich viel vorsichtiger sein muss, weil Produkte, die da gemeldet worden sind, die sind nach 2 Wochen wieder ersetzt worden durch andere. Also weil die Vielfalt in diesem Bereich so immens groß ist, dass die Testungen auch gar nicht hinterherkommen und der Konsument einfach einen gesunden, kritischen Verstand beibehalten sollte.
Wird aber relativ schwierig für den Konsumenten. Ganz kurz am Ende, jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Geben Sie uns noch mal Tipps, wie machen Sie es denn?
Also ich genieße die Natur und das Leben und habe zum Glück überhaupt keine Probleme mit irgendwelchen Gefahrstoffen und Inhaltsstoffen bisher, sodass ich auch keine weiteren haben will und ich verwende so wenig, wie es geht und fühle mich pudelwohl. Also das ist so eine ganz einfache Strategie. Keine Panik vor Gefahrstoffen, sage ich meinen Studierenden auch immer, aber immer achtsam sein und möglichst vermeiden, wo es geht, lüften, wo es geht und die Kennzeichnungen beachten und kritisch bleiben, wenn man Verdacht hat. Also nur nochmal zu Körperpflegemitteln, das ist vielleicht für Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch interessant. Also bei offenen Behältnissen, wie so Tiegel, wo man eine Creme mit dem Finger rausnehmen muss, da ist es ganz offensichtlich, dass mit den Fingern ja auch Keime in den Tiegel reinkommen. Und dann leuchtet eigentlich mit ein bisschen Nachdenken ein, dass in diese Tiegel viel mehr Konservierungsstoffe reingetan werden müssen, dass da der Schimmel nicht wächst, dass die Bakterien nicht wachsen. Also deswegen lieber Tuben und geschlossene Behälter nehmen. Nur so ein ganz banaler Tipp. Oder jetzt mit Corona ist es auch ein ganz wichtiger Tipp, wenn man sich mehr im Innenraum aufhält und irgendwelche Desinfektionsmittel nimmt, lassen Sie die Duftstoffe weg. Desinfizieren ist gut, Seife ist gut, aber so wenig Duftstoffe wie möglich. Und so kann man eigentlich mit relativ einfachen, geradlinigen Empfehlungen schon sehr gut zurechtkommen.
Also ein bisschen die Angst wieder genommen. Gefahrstoffe gibt's immer, die sind in der freien Natur auch da. Ja, die gibt's überall. Man sollte nur ein bisschen den gesunden Menschenverstand einschalten. Es ist natürlich nicht ganz einfach, weil wenn Sie sagen, es gibt noch nicht mal eine verlässliche Datenbank, es gibt die schon, aber das sind nicht alle gelistet. Das heißt, sich als Verbraucher zu informieren, ist nicht ganz so einfach, ob jetzt mein Produkt in irgendeiner Form gefährlich ist oder nicht, oder Schadstoffe hat. Das ist nicht ganz so leicht.
Es gibt noch eine Datenbank oder eine App vom BUND, der hat speziell mit dem ToxFox, so heißt diese App, eine Möglichkeit für Körperpflegemittel geschaffen, um hormonartige Wirkungssubstanzen zu erkennen. Das ist ja auch nochmal ein Bereich, den ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe. Es gibt diverse Duftstoffe und Weichmacher, die auch in Körperpflegemitteln verwendet werden, wo man weiß, die wirken wie weibliche Geschlechtshormone. Und da hat der BUND schon relativ früh angefangen mit dieser App. Und die App ist jetzt auch noch ausgeweitet worden für besonders besorgniserregende Stoffe in Produkten. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Gell? Es gibt in der REACH-Verordnung auch noch eine Möglichkeit für Konsumenten, eine Auskunft zu bekommen über besonders problematische Stoffe, die nicht auf den Produkten draufstehen, ist auch nicht gekennzeichnet. Aber wenn Sie ein Weihnachtsgeschenk kaufen wollen, dann können Sie beim Hersteller fragen. Und der muss Ihnen innerhalb von 45 Tagen antworten, wenn ein besonders besorgniserregender Stoff enthalten ist, über 0,1%. Und diese Datenbank oder diese App vom ToxFox, vom BUND, die macht diese SVHC-Abfrage auch, also die Substances of Very High Concern zu besonders besorgniserregenden Stoffen. Und das sind richtig extrem giftige Stoffe, die auch überall in Elektronikgeräten drin sind. Gell? Also wenn wir ganz drauf verzichten würden, hätten wir ein Problem mit PC und Mikrofon und Handy und allem. Die sind da drin.
Jetzt haben wir allen richtig ordentlich Angst gemacht. Hier müssen wir leider jetzt einen Punkt machen. Wir könnten noch weiter über gefährdende Stoffe reden. Ihr Schwerpunkt sind eben die Duftstoffe und die Gefahrstoffe in den Körperpflegemitteln. Und jetzt sind wir schon am Ende der Sendung angekommen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinem heutigen Gast, der Frau Professor Dr. Ursula Klaschka von der Fachhochschule in Ulm, dass Sie uns über die Gefahrstoffe informiert haben. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen, Herr Riethoff. Free.